Da ist der Fokus auf DRF 3 am Mikrofon Isabel Baumberger. Mein Gast ist der radikale Tierschutzaktivist Erwin Kessler. Kaum jemand in der Schweiz hat mit so vielen Leuten Streit wie er. Alle, die Säue in engen Käfig halten, Kühe mit dem Kuhtrainer plagen, Küngel in Boxen einsperren und Hühner in Batterien, die gehören sowieso zu seinen Finden. Aber auch der Bundesrat gehört dazu. Gegen den hat Erwin Kessler vor 4 Jahren Strafanzeige erstattet wegen ungetreuer Amtsführung in Sachen Tierschutzgesetz. Mit dem Fürst von Liechtenstein liegt er sich in den Haaren, gegen diverse Zeitungen hat er prozessiert und am letzten Wochenende hat er den Nonnen im Kloster Farb die Verleihung vom Heimatschutzpreis vermisst. Und er protestiert auch heftig gegen das Antirassismusgesetz, angeblich wegen der rituellen Schächtung von Tieren in jüdischen und muslimischen Religionspraktiken. Herr Kessler, herzlich willkommen und guten Tag. Wie viele Prozesse haben Sie zurzeit laufen?
Das weiss ich nicht. Es sind viele. Ich zähle die nicht.
Ja, aber so ungefähr, dass man sich ein Bild machen kann.
Ja, so ein Dutzend ungefähr wird es sein. Ja.
Und wie viele von denen haben Sie selber initiiert?
Das ist etwa die Hälfte. Und von denen, die ich nicht selber initiiert, provoziere ich andere. Weil sie wissen ja, wir haben kein Klagerecht im Tierschutz. Und da versuche ich eigentlich indirekt durch Provokation von Gerichtsverfahren dafür zu sorgen, dass die Tierschutzanliegen eben doch einmal vor einem Gericht verhandelt werden müssen.
Aber was heisst kein Klagerecht? Eben, Sie haben den Bundesrat angeklagt, zum Beispiel.
Anzeigt. Ja. Anzeige ist ja eben ein schwaches Mittel, da hat man keine Parteistellung, man kann das auch nicht an höhere Instanzen weiterziehen. Und darum führt das zu nichts. Also wir haben gegen Verletzung von Tierschutzgesetz kann in der Schweiz niemand klagen.
Mhm. Was ist Ihr wichtigster Prozess im Moment?
Am 2. Juni gibt es in St. Gallen Hauptverhandlung. Da bin ich angeklagt wegen angeblicher Verleumdung und Ehrverletzung vom Kantonstierarzt in St. Gallen. Ich habe ihn dort auch mehrmals öffentlich aufgefordert, mich wegen Verleumdung einzuklagen, wenn er behauptet, meine Vorwürfe stimmen nicht. Der Vorwurf lautet, dass die Veterinärbeamten gewerbsmäßige Tierquäler decken, in ganz konkreten Fällen. Und jetzt kommt es zu einer Hauptverhandlung und ich bin zuversichtlich, ich kann den Wahrheitsbeweis erbringen.
Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie provozieren gern. Und ich will Sie jetzt mal provozieren mit Behauptungen, die ich aufstelle über Sie. Und Sie sagen mir jeweils einen Satz dazu. Hm? Ist das gut?
Jawohl.
Also, Ihnen geht es vor allem darum, Schlagzeilen zu machen.
Richtig, aber im Interesse von Tierschutz.
Sie sind ein Abenteuerromantiker, der gerne die Nacht heimlich in dunkle Ställe schleicht.
Ich stand sehr, sehr ungern die Nacht auf. Und habe eigentlich das auch im Militär schon sehr ungern gemacht, Nachtübungen. Ich mache es aber trotzdem, der Sache zu lieb.
Sie sind ein Extremist?
In der Methode ja, nicht in den Forderungen. In den Forderungen, die wir Tierschutz stellen, sind wir eigentlich, haben wir einen Konsens mit allen anderen Tierschutzvereinen in der Schweiz.
Aber in der Form sind Sie nicht?
In der Form, jawohl.
Sind Sie ein Fanatiker?
Nein. Fanatiker ist einer, der rationalen Argumentationen nicht zugänglich ist. Das bin ich absolut nicht.
Sie sind gut im Austeilen, aber sehr empfindlich im Einstecken.
Nein, ich bin nicht empfindlich. Aber ich wehre mich gegen gewisse Attacken, auch wieder das Achtslieb.
Für Sie sind tierquälerische Legebatterien ganz genau das Gleiche wie zum Beispiel Konzentrationslager, wo Menschen umgebracht werden.
Das habe ich nie gesagt. Was ich sage, ist, dass es erschreckende Analogie hat. Psychosoziale Analogie, dass es ähnlich abläuft. Die KZ-Dramatik damals und die Tierquälerei heute. Und wenn man aus der Geschichte etwas lernen, dann muss man nicht warten, bis es sich genau gleich wiederholt, sondern dann muss man können, wenn sie in anderen Formen sich wieder etwas abspielt, das zu erkennen. Und das vermisse ich heute, dass man auch gelernt hat aus der KZ-Geschichte.
Ihre Verbissenheit im Kampf für den Tierschutz ist kontraproduktiv?
Nein, ich glaube, ich habe sehr viel Erfolg. Der lässt sich auch ausweisen. Und ich habe gewusst, es braucht eben einen provokativen Weg. Der diplomatische Weg ist über Jahrzehnte erfolglos von anderen Organisationen ausprobiert worden.
Und eine letzte Behauptung, Sie verachten Menschen.
Ich verachte Tierquäler.
Mhm. Wie sind Sie eigentlich, bleiben wir gerade bei dem letzten Punkt, auf andere werden wir sicher im Laufe dieser Stunde zurückkommen. Sie verachten Tierquälen, Sie haben vor 6 Jahren angefangen, sich wehren gegen Tierfabriken, haben auch den Verein gegründet gegen Tierfabriken. Was war der Auslöser gewesen?
Es hat nicht so einen grossen Auslöser gegeben. Der Grund war, also ich habe mich eigentlich schon in sehr frühen, jungen Jahren mit Tierschutz befasst, habe das aber wieder weggelegt. Damals in der Meinung, dass das eigentlich hoffnungslos ist im Rahmen der bestehenden Tierschutzvereine und öffentlichen Bewusstsein. Dann sind aber 25 Jahre verstrichen. Mittlerweile habe ich mich beruflich unabhängig gemacht, habe wieder über mehr Zeit verfügt. Bin mit 50 auch, oder 45, 50 auch mal überlegt, was ich den Rest vom Leben machen soll. Weiter einfach Geld verdienen oder irgendetwas Sinnvolles. Also das sind so die persönlichen Hintergründe, dass ich mich dann entschlossen habe, das Thema Tierschutz erneut aufzugreifen.
Wieso haben Sie vor 25 Jahren das Gefühl gehabt, da lässt sich gar nichts machen? Und jetzt haben Sie das Gefühl, mal, das geht?
Ja, wisst ihr, 25 Jahre ist lang. Damals hat es den Begriff Umweltschutz noch gar nicht gegeben. Hingegen, eben, wo ich angefangen habe, ist das ganze ökologische Bewusstsein zu einem öffentlichen Thema geworden. Und man hat dort, wo ich angefangen habe, eigentlich gemeint, die vorherrschende Meinung in der Schweiz war, Tierfabrik, Intensivtierhaltung, das gibt es in der Schweiz gar nicht mehr. Wir haben ein gutes Tierschutzgesetz in 1981, das ist etwas, was nur noch im Ausland gibt. Also das ist das. Und da habe ich mir vorgestellt, das müsste man doch nur eigentlich bewusst machen. Mit dem heutigen Bewusstsein akzeptiert doch das niemand mehr. Und die Schätzung hat weitgehend eigentlich zutroffen. Also ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung habe ich immer hinter meinen Anregungen. Ich kämpfe gegen Bürokratie und Profiteure von der Agrolobby.
Wenn Sie das jetzt so sagen, dann tönt das so. Ja, dann, also so von der Art her sehr cool und emotionslos. Aber wenn man ja weiss, was Sie eben alles für Aktivitäten machen und wie Sie können auch verletzende Aussagen machen und ausrufen und so, dann bringe ich das irgendwie nicht zusammen. Wie bringen Sie das zusammen?
Das Ganze, was ich mache, ist nicht einfach eine Wutreaktion, sondern wenn mir die Wut hochsteigt, dann weiss ich, jetzt muss ich Pause machen. Die ganze Provokation ist eine Strategie. Einerseits bin ich persönlich sehr überzeugt, was da abläuft mit den Tieren. Heute ist eine ungeheure Tragödie. Und darum vergleiche ich das auch immer wieder mit der KZ-Dramatik. Nicht nur mit deren, auch die Negervernichtung, Verfolgung und so weiter, einige historische Ereignisse, haben in meinen Augen einen ähnlichen Stellenwert, was jetzt abläuft. Das ist die eine Seite. Und über so eine Tragödie darf man einfach nicht. Es ist unehrlich, wenn man über die einfach brav redet. Also, damit ich überhaupt der Sache angemessen bin, muss ich scharfe Worte wählen, sonst komme ich mir nicht ehrlich vor. Und das Zweite ist, dass man nur dann gehört wird. Also, das ist nun einfach eine Erfahrungstatsache. Gerade bei so Sachen, die eigentlich eine Gewohnheit geworden sind, dass man mit den Tieren so umgeht und all das, es ist einfach jetzt tagesüblich. Und so Gewohnheiten zu brechen, für das habe ich einfach immer wieder festgestellt, da wirkt die Provokation, das Anprangern und auch namentliche Anprangern. Es genügt nicht, wenn man lamentiert, ja, der Tierschutzvollzug liegt im Argen, sondern dann mache ich Personen verantwortlich, einzelne Bundesräte oder namentlich, und dann gibt es natürlich auch Reaktion, dann fühlen sich die Leute betroffen, dann kommt überhaupt eine Diskussion in Gang. Und wenn es nur ein Streit ist, wenn ich dann wieder angefindet werde. Aber das Schlimmste ist das Schweigen über so eine Tragödie.
Also das ist Ihre Strategie, das machen Sie auch einfach so mit dem Kopf. Und die Provokation, die haben Sie ja jetzt gerade wieder reingebracht, indem Sie eben gesagt haben, das ist eben Batteriehaltung und die schlechte Tierhaltung, das ist etwas Ähnliches wie KZ oder Vernichtung von Völkern. Das ist etwas, wo Sie sehr viel Sympathie kostet, auch bei Leuten, die Ihr Anliegen eigentlich teilen.
Ja, meine Tätigkeit ist ja nicht darauf aufgerichtet, Sympathie zu gewinnen. Und ich gehe meinen Weg, wenn ich überhaupt, bis ich allein bin, dann höre ich auf. Aber ich habe mir von Anfang an geschworen, ich tue nie Liebäugle mit meiner Strategie, dass ich jetzt möglichst viel Sympathie gewinne. Ich glaube nicht, dass ich echte Unterstützung verliere. Die Leute, die sich über das aufregen, das sind nicht die, die mich überhaupt auch in einer anderen Form wieder unterstützen. Das sind Leute, das stelle ich immer wieder fest, die das als Rationalisierung, als innere Rechtfertigung nehmen, um nichts zu tun. Oder das ist bequem, sagen, ja, das ist ein Spinner und der übertreibt und so weiter. Dann kann man sich rechtfertigen, dass man selber nichts tut. Leute, die wirklich ein Anliegen sehen, ernsthaft begriffen haben, was um Tierschutz geht, die finden das in keiner Art und Weise abwegig, dass ich den Vergleich
ziehe. Also nehmen Sie jetzt mich als Beispiel. Mhm. Ich teile Ihr Anliegen. Mhm. Ich finde es auch absolut grauenhaft, wie Tiere gehalten werden. Und ich finde auch generell ist es unethisch, wie wir mit Tieren umgehen. Und ich bemühe mich auch. Also ich esse Kalbfleisch und so weiter. Also ich teile eigentlich Ihr Anliegen. Aber in dem Moment, wo so eine Aussage kommt, wo eben die Schweinehaltung mit dem KZ vergleicht, dann bin ich schockiert.
Ja, das ist ja gut, ein bisschen schockiert zu sein. Schauen Sie, ich habe mich jahrelang sehr intensiv mit dem Nationalsozialismus, mit der Judenverfolgung befasst. Das hat mich einfach beschäftigt, schon bevor ich Tierschutz gemacht habe. Und gerade deshalb sehe ich eigentlich eine ungeheure Analogie. Wo sind die Analogien? Nur weil sie jetzt einmal Menschen sind einmal Tier. Das verhindert nicht, dass man Analogie
sieht. Es
gibt einmal sind es Neger, einmal sind es Juden. Vorzeichen, natürlich gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht so, dass ich die auf die gleiche Ebene stelle. Aber es gibt auch Analogien und Ähnlichkeiten. Es geht nicht um Säugetier. Wir sind auch ein Säugetier. Die Säugetiere leiden sehr ähnlich. Das ist das, was einfach verdrängt wird. Wenn elementare Lebensbedürfnisse unterdrückt werden, leidet ein Tier, ein höheres Säugetier und ein Mensch ganz ähnlich. Die haben die gleichen, die elementaren Lebensbedürfnisse sind die gleichen und darum ist es nicht abwegig, das zu vergleichen. Warum, dass ich es eben nicht mit irgend sonst einem kriminellen Sache vergleiche, sondern gerade eben mit so einer, mit dem Nationalsozialismus. Es ist etwas staatliches organisiert. Die Tier-KZ werden ja noch subventioniert, sie laufen unter den Augen von der ganzen Öffentlichkeit ab, sie geniessen den Schutz vom Staat, obwohl es eigentlich unmoralisch wäre, sogar gesetzwidrig. Die werden deckt, es wird ja nie etwas, extreme Tierschutzmissstände, das gibt ja nur Kavaliersbussen, wenn überhaupt. Meistens gibt es überhaupt
keine. Aber das ist doch nicht das Gleiche wie Gräueltaten von einer Nazi-Herrschaft, wie das Ausrotten von ganzen Völkern. Sie können doch einen Satz nicht sagen, der heisst, wenn die Juden Tiere schächten in ihren rituellen, traditionellen Brüchen, dann sind sie um nichts besser als ihre Nazi-Henker.
Das ist absolut meine Überzeugung. Und ich sehe nicht, warum dass man sich daran kann stören kann. Wenn man sich daran stört, dann meine ich, das Bewusstsein, wo da schockiert ist, leidet unter einer menschlichen Arroganz. Also, und gegen das kämpfe ich, dass die Menschen sich derart hochstellen und sagen, wir Menschen, und dann kommt lang nichts mehr, und dann kommen Zeugetiere. Das finde ich verwerflich, das ist nicht gerechtfertigt. Und zwar, natürlich, es gibt Unterschiede. Der Mensch hat im intellektuellen Bereich, im kulturellen Bereich, ganz klare Unterschiede zu Tieren. Tiere lesen keine Bücher, lesen nicht Fernsehen. Mhm. Aber in Sachen rein Emotionen und körperliches Leiden ist eben die Ähnlichkeit wieder sehr gross. Schauen Sie, für was tut man für Tierversuche einsetzen. Dort sind sie wieder sehr ähnlich. Dort sind sie so ähnlich zum Mensch, dass man kann Tier stellvertretend für den Mensch verwenden.
So ähnlich sind sie dann auch wieder nicht. Also man hat ja auch gemerkt, dass die Tiere weil sie ja gar nicht so ähnlich sind.
Aber eben die Analogie, das muss ich betonen, ist eben da drin, dass es ein Massenverbrechen ist, bürokratisch organisiert, vom Staat deckt, von der Bevölkerung egoistisch, passiv, duldet. Und das ist eben das Besondere als gegenüber normalen kriminellen Akt. Und Und da sehe ich die Analogie, und die Tiere werden auch in Konzentrator. Was ist denn das, die Intensivhaltung? Das ist doch ein Konzentrationslager. 2 Tiere pro Quadratmeter, und dort werden sie ausgebeutet, eine kurze Zeit, meist so wie ein halbes Jahr, dann wird sie tot. Die würde sonst über 10 Jahre alt, also eine kurze Zeit.
Sie werden aber auch gezüchtet für das, kann man da einwenden, oder?
Das ist ein unwesentlicher Unterschied, ob man jetzt die einfängt. Oder es gibt auch missbrauchte Tiere, gerade in der Pelzbranche, wo eingefangen wird, ob jetzt die Echse gezüchtet wird. Das nützt doch dem, da sehe ich keinen wesentlichen Unterschied vom Lebewesen her.
Also heisst das, wir sind alle nicht besser als die Nazischergen, weil die meisten von uns essen Fleisch und wissen von dem, was sie KZs für Schweine nennen. Also das heisst, wir sind alle beteiligt an etwas wie im Nationalsozialismus. Das wäre dann doch konsequent,
es
oder?
Es gibt einen Nobelpreisträger, einen jüdischen, der das nationalsozialistische Verfolgung erlebt hat und gesagt hat, für die Tiere ist jeden Tag Treblinka. Also es sind auch Juden, wo das eingesehen. Und wissen Sie, was mich gerade bei den Juden erstaunt? Ein Volk, das so gelitten hat, sollte doch eigentlich eine Sensibilisierung entwickelt haben, für was es heisst, so unterdrückt zu werden.
Und aber Sie sollten ja doch auch eine Sensibilität haben gegenüber Leuten, die zum Beispiel Angehörige verloren haben in KZs, und das dann einfach als sehr verletzend und einfach daneben empfindet, wenn sie das vergleichen. Stellt sich vor, ein Kind von ihnen würde umkommen und sie würden dann einfach hören, dass man das gleichsetzt mit einer Sau, die umkommt.
Also ich höre das Argument immer, ich habe es aber noch nie begriffen, was jetzt da soll für die Opfer von der Nazi-KZ irgendetwas herabmindernd haben. Ich rede ja da von Tier-KZ. Es ist ja offensichtlich, also Ich kann dem einfach nicht folgen. Also es geht ja jetzt um heute, um was mit diesen Tieren passiert. Und das Wortspiel mit dem Tier-KZ soll ja daran erinnern, dass es eben doch einige Ähnlichkeiten hat in dem Ganzen, was abläuft. Das ist doch in keiner Art und Weise, würde mir auch absolut fern liegen, dass die Nazi-Sache zu verharmlosen. Oder ich weiß nicht, wie man da kann. Unser Vizepräsident, der Hans Palmers, der hat selber einen Verwandten im KZ verloren. Ich weiß nicht, was das zu negativ soll sein. Also ich habe immer Verdacht, und ich muss ehrlich sagen, auch jetzt bei Ihnen, man will als Fleischkonsument das einfach abspielen. Das will man von sich weisen, dass das wirklich das ganze Ausmaß von diesem Verbrechen ein anderes Motiv als so jetzt empfindlich tun und sagen, das ist eine Beleidigung für die verstorbenen Katzendorf. Kann ich einfach nicht erkennen. Es gibt mir schon lange Mühe. Es klingt mir nicht. Es hat mir das noch nie mehr richtig können
erklären. Es ist auf jeden Fall ist das eine Argumentation von Ihnen, die eben provoziert, die zum Teil auch schockiert. Und Sie haben ja eben einen Hang zu solchen Formulierungen. Sie haben auch gesagt, Sie hätten wenig Erbarmen mit Völkern, die sich selber mutwillig ins Elend stürzen. Also in Bosnien zum Beispiel, dass ihnen nicht sehr viel Mitleid abbringen.
Ja, ich muss das differenzieren. Das ist eine Pauschalaussage. Es ist mir klar, dort werden auch Kinder Opfer, die man nicht verantwortlich machen kann. Auch Tiere übrigens. Also, aber grundsätzlich ist es schon so, sehe ich beim Mensch eine Eigenverantwortung. Und was heute, wo die Menschheit an sich Naturkatastrophe hat können überwinden, stürzen sich immer selber ins Elend. Schauen Sie mal jetzt die Welt an. Dass Jugoslawien kaum haben, die Unabhängigkeit vom Kommunismus bekommen, gänzt einander selber so brutal aufs Dach. Da habe ich Mühe, gross Mitleid zu entwickeln, das muss ich
aber
sagen.
Aber da gibt es ja ganze Zivilbevölkerung, eben, da gibt es Kinder, da gibt es Frauen.
Die sind alle auch, also gerade die Frauen, nicht so unbeteiligt. Das war auch bei den Nazis so gewesen. Am Anfang des Krieges, wie die Begeisterung ihre Söhne in den Krieg geschickt haben. Nachher, wenn das Elend da ist es niemand mehr gewesen. Also es sind in so einem Krieg sind es nie nur ein paar. Es sind bei den Nazis auch nicht nur der Hitler und ein paar gewesen. Da braucht es eine ganz breite Basis. Es ist heute auch bei der Tier-KZ nicht nur ein paar Schweinemäster, sondern die ganze Infrastruktur von dem Staat trägt das mit. Und das finde ich das Entsetzliche und auch der Unterschied zu gewöhnlichen Verbrechen.
Mhm. Haben Sie Tiere lieber als Menschen?
Es gibt Menschen, wo ich viel stärker oder tiefer einstehe als dir. Also bei den Menschen hat man das ganze Spektrum vom Teuflischen bis zum grossen Genie. Und auch in der moralischen Wertung. Während bei den Tieren ist das eher ausgeglichen. Selbstverständlich, wenn sie jetzt lieber haben, also wenn sie jetzt vielleicht so meinen in der Wertung, also in der Werteskala tun sich bei mir Tiere und Menschen überschneiden. Also gibt es einen grossen Teil der Menschheit, der weit unter jedem Schimpans steht. Ohne jeden Zweifel. Und darum lehne ich auch absolut Tierversuche mit Schimpans und höre Tiere ab. Da gibt es provozieren, sagst du, aber es ist meine Überzeugung. Da gibt es einen Haufen Menschen, die voran müssten dran kommen. Sogar in unserem Bundesrat. Ich sage das ganz ausdrücklich.
Moment, also da muss ich mich jetzt einfach ganz klar distanzieren im Namen von Radio DRS. Das ist eine Aussage, wo Sie einfach so als Provokation in den Raum stellen, weil Sie hoffen, dass Sie dann vielleicht wieder irgendeine Schlagzeile machen. Aber um das geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass Sie offensichtlich eben sagen, das haben Sie auch schon gesagt, wenn sich die Menschheit umbringen will, dann soll sie doch, oder? Aber dem Tier muss man helfen.
Tiere sind nicht selber schuld für ihr Schicksal. Das ist auf jeden Fall ganz eindeutig ausgeschlossen, während das bei den Menschen nicht immer so klar ist. Denken Sie auch, die heutigen Zivilisationskranken, 3/4 der heutigen Zivilisationskranken sind selbst verschuldet durch Fehlernährung, nicht zuletzt mit viel Fleisch und Bewegungsmangel. Also die Menschen sind wirklich, das ist eine Verallgemeinung, gilt nicht für jedes Einzelschicksal, aber hauptsächlich selber für ihr Schicksal verantwortlich. Und bei den Tieren, sicher nicht. Also das kann niemand sagen, die Tiere, die da in der Intensivhaltung leiden, die hätten irgendeine eigene Schuld dran. Darum finde ich das auch so ungeheuer ungerecht.
Jetzt haben wir über Tiere und über Menschen geredet und da sind ja herbe Worte gefallen von Ihnen. Komischerweise haben Sie aber von der Milva einen Titel mitgebracht, der heisst «Zusammenleben».
Ja, ich lebe auch mit Menschen zusammen. Aber nicht mit jedem. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt Tierquellen, verachte ich. Zutiefst, und mit denen will ich ja nicht zusammenleben. Aber es gibt auch edle Menschen zum Glück, sonst wäre es ja nicht zum Aushalten.
Doch, da tief es mich allein. wird als Frau denn schon geboren. Man wird zu Frau doch erst gemacht. Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist. Und doch, das gibt es nicht allein.
Die Milva auf der RS3, gewünscht vom Erwin Kessler, radikaler Tierschützer, Aktivist. Vorher hat ziemlich provokative Bemerkungen fallen lassen. Und jetzt das Lied, das mich doch eigentlich eher sagen wir so, in die Gefühlswelt würde, einordnen. Oder eigentlich ist es ein bisschen kitschig, oder nicht?
Ich finde es nicht kitschig, es ist sehr gefühlvoll. Und ich habe auch, wissen Sie, jemand, der kein Gefühl hat, der kann natürlich auch das Tierleiden nicht erfassen. Ich habe Gefühl. Und darum rege ich mich auf. Tiere haben auch Gefühle, ähnliche.
Ich will eigentlich jetzt gerade nach dem Lied ein bisschen so zum privaten Erwin Kessler kommen. Sie leben auf dem Land, sie haben selber Tiere, sie haben 4 Kinder. Sind Sie eigentlich fulltime damit beschäftigt, Tiere zu schützen? Oder was machen Sie sonst noch etwas?
Nein, jetzt, seit dem letzten Jahr, habe ich meinen Beruf ganz aufgegeben und mache jetzt nur noch Tierschutz, Tierschutzpublizistik.
Also Sie sind Bauingenieur?
Ja.
Und das machen Sie jetzt nicht mehr, sondern Sie kümmern sich um Tiere. Wie finanziert man das?
Ich habe jetzt ein Honorar vom VGT, ein kleines.
Also vom Verein?
Vom Verein, ja. Und sonst habe ich Luxus oder so, das kann ich von meinem Vermögen finanzieren.
Haben Sie so etwas wie ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung oder irgendetwas?
Ich habe wechselnd viele Freizeitbeschäftigungen gehabt, habe jetzt wegen Tierschutz eigentlich sehr vieles reduziert. Was geblieben ist, ist eigentlich Gartenarbeit, Waldarbeit, meine Tiere sind ja Nutztiere, ich habe keine Haustiere, also Heimtiere in dem Sinn. Das ist ein sehr wichtiger Ausgleich und das mache ich gerne. Also zurückziehen in den stillen Garten, in die Natur.
Wer schlachtet die Tiere, die Nutztiere, die Sie haben?
Die kleineren Küngel habe ich selber geschlachtet. Schaf, das kann ich nicht, ich gehe mit denen gar nicht persönlich zum Metzger.
Aber Sie selber essen kein Fleisch?
Nein.
Und trotzdem halten Sie Tiere, die dann gegessen werden?
Ja, also jedes Tier, meine Tiere werden wirklich gut gehalten, die haben ganzjährigen Auslauf, freien Auslauf. Und wenn so ein Tier auf den Markt kommt, dann wird einfach quasi ein Industrietier verdrängt. Also es wird wegen dem nicht mehr Fleisch gegessen. Ich habe aber eigentlich Tiere nicht zur Fleischproduktion, Küngel habe ich wieder aufgegeben. Das hat mich so mit der Zeit auch deprimiert. Wisst ihr, wenn so ein schöner Prachtküngel mit einem feinen Fell, das Fell können sie ja nicht verwerten, lohnt sich ja nicht. Das bisschen Fleisch, das da übrig bleibt. Also, und noch für andere, das habe ich dann wieder aufgegeben. Ich habe auch Säue gehabt, mehrere Jahre. Im Prinzip eigentlich, um die Tiere kennenzulernen. Und jetzt auch wieder nicht mehr. Was ich habe, sind Hühner. Und die leben bis sterben. Und dann habe ich Milchschafe.
Aber die Küngel können sie ja nicht behalten. Man kann ja nicht mehrere Gückel haben.
Das ist richtig. Also wenn es zu viele Gückel sind, dann bleibt dort nichts anderes als die zu töten.
Und dann brüllen sie denen den Hals um?
Da geht's. Nein. Ich verschiesse. Die Bauern lachen. Also,
sie verschiessen einen Küngel?
Ja, mit einer Kleinkaliberpistole. Also da lachen die Bauern. Man kann es auch zu Tod schlagen mit einem harten Gegenstand. Wichtig ist einfach, dass die nicht leiden dabei. Und es ist übrigens, es ist ein Thema, das mich auch beschäftigt, das Töten von den Tieren. Ich habe bis heute die Meinung, dass das eigentlich nicht das grosse Problem von dieser Welt ist, dass man Tiere tötet, auf humane Art und nicht im Übermass. Es ist sonst, wie verwickelt man sich, wenn man Haustiere hält, einfach in Widersprüche. Also man muss es dann kastrieren, was ich eigentlich der grössere Eingriff finden.
Als der Tod?
Ja, tönt eigenartig. Ja. Ich habe eben ein relativ lockeres Verhältnis zum Tod. Ich fürchte den Tod nicht. Was mein Anliegen ist, ist ein vernünftiges Leben. Also solange man lebt, soll man Lebensqualität haben, Entwicklungsmöglichkeit und einigermaßen artgerecht können leben. Jedes Lebewesen muss sterben. Und auch in der freien Wildbahn, also gerade zum Beispiel Küngel sind ja ausgesprochen Opfertiere, die werden geboren, um fressen zu werden. Die haben, da hat eine Küngelmutter, die kann bis 50 Junge haben pro Jahr. Und da überlebt einer, der sie dann vielleicht einmal ersetzt und die anderen werden Opfertiere. Also das ist irgendwie liegt einfach in der Natur, ich kann den Konflikt.
Und trotzdem haben Sie doch vorher gesagt, dass das völlig widersinnig sei, dass man einen Küngel, der so wenig Fleisch gebe, töte und esse.
Darum habe ich persönlich auch aufgehört damit. Aber
es ist Natur eigentlich.
Es ist Natur. Ich mache auch niemandem einen Vorwurf. Das bin ich im Gegensatz zu radikaleren Tierschützer. Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er seine Tiere anständig, artgerecht haltet, wenn er es am Schluss tötet. Das ist nicht meine Stossrichtung. Ich bekämpfe das nicht. Da kann man anderer Meinung sein. Ich werde auch von Tierschützern angefindet, weil ich das nicht grundsätzlich gegen das Töten bin.
Das aber kastrieren darf man einen Kater nicht.
Ich will jetzt zum Beispiel nicht kastriert werden.
Ja, das ist
verständlich.
Ja,
aber absolut. Wenn man bei einer Sau ist, das selbstverständlich. Und ich will, man nimmt am Tier, wenn man am Tier verunmöglicht, die Alternativen, ein Mutterschaf haben, altes wird alt, bis es alte Schwäche stirbt, darf nie eine Junge haben, der Bock wird kastriert. Das finde ich massive Eingriff ins Leben. Wobei ich dann wie jeder muss sagen, in gewissen Situationen ist es unumgänglich. Katzenkastrationsaktionen, das ist einfach das kleinere Übel. Also da muss man abwägen. Ich habe jetzt zum Beispiel im Frühling einen Bock behalten und dass ich nicht zu viele Junge habe, den habe ich unterbinden lassen. Das ist teurer. Mhm. Aber das ist, da merkt
also
man nicht,
wie man bei den Menschen auch macht.
Ja. Das tut ihn nicht hormonell völlig verändern. Also da schaue ich einfach abzuwägen, was ist das kleinere Übel, was können wir machen. Ganz können wir uns der Problematik auf dieser Welt nicht entziehen. Jeder, der geboren wird, ist zum Tod verurteilt. Und sonst müssen wir im Prinzip streng noch aufhören, Kind zu zeugen. Wenn man ein Kind zeugt und weiss, was der Mensch auch vieles muss erleiden und am Schluss muss mit dem Zeugen ist ja auch vorprogrammiert, dass er muss sterben. Also das ist brutal, die Natur ist brutal. Dem können wir uns nicht ganz entziehen und ich glaube einfach das vom jegliches Töten vermeiden oder dann sogar noch den Salat leidet, wenn man einen abschneidet, das sind extreme Ansichten, mit denen habe ich also auch Mühe. Mir geht es ganz klar und von Anfang an bis heute die brutalen Misshandlungen von Tieren abzustellen. Das bekämpfe ich. Und ich gehe nicht Probleme suchen. Bevor ich mir dann überlege, ob der Salat leidet, wenn man ihn abschneidet, da gibt es dann wichtigere Probleme noch, auch im menschlichen Bereich. Kindsmisshandlungen etc. Und da finde ich, gebe ich mir schon Mühe, ein bisschen nach Proportionen zu fahren. Aber heute passiert ganz brutale Sachen mit den Tieren. Das weiss ja jeder aus dem Fernsehen. Und gegen das kämpfe ich vehement und auch mit den schärfste Wort.
Mhm. Sie haben vorhin etwas Interessantes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, Sie haben keine Angst vor dem Tod und auch vor dem Umgang mit dem Tod. Mhm. Hat das etwas zu tun mit Ihrer Religiosität?
Ja, ich glaube schon. Ich habe mich also sehr lange mit dem allem befasst. Philosophie und das Spirituelle, das hat mich immer beschäftigt und habe mich auch mit Tod und all dem immer wieder beschäftigt und ich glaube, wichtig ist, mein persönliches Anliegen ist auch, irgendetwas Sinnvolles zu machen aus dem Leben. Das ist wichtiger, als ob es jetzt lang dauert oder schwer weniger.
Irgendwo habe ich gelesen, eine wichtige Zeit für Sie sei die Zeit beim Bhagavan.
Ja, das ist richtig, ja. Das ist ein indischer Guru, der es verstanden hat, eigentlich weil westliche Menschen anzusprechen. Und ich habe dort sehr viel an innere Entwicklung profitiert.
Also, der Bhagavan, das muss man auch sagen, das ist der Guru, der dann zuerst Pune gegründet hat in Indien, dann aber auf Oregon gegangen ist und dort so eine Art ein Reich gegründet hat.
Ja, auch problematische Sachen sind nicht gelaufen, überall wo es Menschen gibt und das habe ich auch durchaus
kritisch. Ist Trinkwasser vergiftet worden,
es sind
sehr grosse Machtstrukturen entstanden.
Also ich bin diesen Entwicklungen auch sehr kritisch gegenübergestanden. In der Schlussphase habe ich mich dann auch irgendwie abgewendet. Das, wissen Sie, so ein Bhagwan auch nicht erleuchtet, wenn wir dem so sagen, der macht menschliche Fehler. Da mache ich mir keine Illusion. Ich tue den nicht als Gott arbeiten, aber das war ein Mensch, der sehr viel Wesentliches begriffen hat und das hat auch können irgendwie weitergeben.
Was ist denn übrig geblieben von dem, von dieser Zeit oder von diesen Ideal?
Eine gewisse Spiritualität. Ich hatte früher eine Abneigung gegen alles, also, wenn nur schon das Wort Religion. Ich bin ganz konventionell erzogen worden. Schüttli-Bürgerisch würde ich dann sogar sagen. Ich musste in Kinderlehre und konfirmiert werden und so Zeug. Und habe eine sehr starke Abneigung gegen alles, was das unehrliche religiöse Getue bekommen. Und habe mich dann eigentlich mehr nur noch auf philosophischer Ebene mit einer ganzen Weltfrage befasst. Und beim Bhagwan, auch durch das Lernen, Meditation lernen und so, habe ich irgendwie, glaube ich, begriffen, was Spiritualität heisst. Und das ist bei mir geblieben und ich pflege das. Und das gibt mir auch Basis, zum vieles ertragen, auch zum keine Angst haben. Ich habe eigentlich auch von Anfang an mit Attentaten auf mich gerechnet. Das mit dem rechne ich bis heute.
Ist aber noch kein richtiges passiert.
Ja, weil ich mich auch sehr gut wehre und das auch bekannt machen. Also wenn mir ein Attentat auf mich ist, lebensgefährlich. Ich habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Was heißt das? Gibt da Alarmanlagen?
Ich gebe natürlich mein Verteidigungsdispositiv nicht im Radio DRS bekannt, das ist klar.
Also das
aber
ist
ich
jetzt schon ein bisschen nach Abenteuerromantik.
Ja, nein, ich mache mir keine Illusionen, wissen Sie. Jetzt, die Agromafia darf man nicht unterschätzen. Es ist erst kürzlich in Holland einen auf offener Straße nach Mafiaart zum Auto ausgezehrt und verschossen worden. Also wissen Sie, ich unterschätze mein... Das Gefährlichste, was man machen kann, ist Gegner unterschätzen.
Und, ja, also das sind jetzt aber doch...
Das überlasse ich Ihnen. Wenn es gut geht, ist er recht. Ich sage nur, ich bin auf alles gefasst und was ich alles in die Post bekomme, zuhause und so weiter, wissen Sie, der Hass, wo gegen mich gerichtet ist, den darf man nicht unterschätzen. Und
was ist denn das für Post?
Ja, also Morddrohungen und andere Drohungen, die sind an der Tagesordnung, die sind primitivste Post. Das ist zum Teil so grusig, dass ich es jetzt gar nicht will da im Einzelnen aufzählen. Aber ich sehe einfach dem, was da und Telefon und eben bei Post kommt, mit was für primitive Gegner als ich zu habe. Das ist zum Teil ein Schutz, die sind so primitiv, es braucht noch Intelligenz, um gegen mich etwas anzufangen. Aber auf der anderen Seite auch so eine fast blinde Hass, wo sich schon mal irgendwie vielleicht unter Alkoholeinfluss kann zu irgendeiner Handlung kristallisieren.
Das ist möglich, also das bestreite ich nicht, das ist klar. Aber eben, also wenn Sie zum Beispiel so Telefon überkommen oder so Post überkommen oder irgendwie das Gefühl haben, Sie sind angefindet, sind das dann die Momente, wo die Spiritualität wirkt? Also meditieren Sie
das
dann?
Das sind nicht die schwierigen Momente für mich. Das nehme ich zur Kenntnis und mit dem habe ich gelernt leben.
Was sind denn die schwierigen?
Wenn ich das Gefühl habe, auf dem Staat ausgeliefert zu sein, also einfach so Machtlosigkeit, wie die ganze Struktur von dem Staat überall an den entscheidenden Stellen konservative Politiker platziert in den Gerichten, in den Behörden, die einfach Macht haben, stillschweigend alles zu unterdrücken, auch ganz krasse Verletzungen von Tierschutzgesetz. Kanton Zürich geht so weit, dass er sogar krasse Tierschutzverletzungen an Personenbewilligungen deckt. Und wir stehen einfach da. Die einzige Chance ist, das wieder mal in die Presse zu bringen. Und wenn die Presse so müde ist, dass nicht immer jede Woche mal das Thema Tierschutz und Kessler und VGT hören, dann wird das einfach stillschweigend. Das bleibt unter dem Deckel, erfahrt niemand, was ja in der Demokratie abläuft. Und das macht mir manchmal schon zu schaffen. Ich hatte mal eine andere Vorstellung von diesem Staat gehabt.
Gut, das ist jetzt Ihre Sicht von diesem Staat. Die Sicht hat vor 3 Jahren dazu geführt, dass Sie sich zurückziehen wollen.
Sie meinen den Rücktritt als Präsident?
Ja, ich und dort haben Sie auch.
Ja, dort habe ich eine ganze tiefe Krise gehabt und habe zurückgetreten als Präsident.
Und sie haben dort auch gesagt, sie wollen eigentlich überhaupt nicht mehr sich um das Thema kümmern, weil man wirklich nur Illusionen, in Wirklichkeit können wir einfach gar nichts machen.
Ja, das ist die Meinung habe ich auf rechtlicher, politischer Ebene heute noch. Was mich dort dann bewogen hat, weiterzufahren, war erstens mal ein sehr grosses, ich habe das grösste Medien-Echo seit meiner ganzen Tätigkeit war der Rücktritt gewesen. Und da habe ich irgendwie gedacht, also offenbar habe ich doch nicht nur einfach in ein Vakuum hineingeredet. Und das Zweite, das ist entscheidender, der ständige Rückgang vom Fleischkonsum. Es ist heute auch die Strategie von mir und vom VGT, eigentlich, dass der Fleischkonsum weiter zurückgeht. Während wir die rechtliche und politische Möglichkeit, auf die zähle ich gar nicht mehr. Aber solange der Fleischkonsum zurückgeht, ist es nicht hoffnungslos, nicht sinnlos. Der beschleunigt sich. Also letztes Jahr haben wir 6% Fleischkonsumrückgang gehabt. Das ist enorm in einem Jahr. Und das hat leise, durch die 6% bedeutet Hunderttausende von Tieren, die jedes Jahr weniger leiden müssen. Und das ist natürlich unmittelbar eine ganz enorme Tierschutzwirkung.
Also Sie haben hier eine Krise gehabt und das Gefühl gehabt, es ist überhaupt nichts zu machen. Und dann haben Sie die Strategie geändert und haben dann auch angefangen, vegetarisches Leben zu propagieren.
Jawohl. Ich habe eigentlich vorher, das kann man auch in meinem Buch Tierfabrik in der Schweiz nachlesen, habe ich den Vegetarismus nicht so in den Vordergrund geschoben, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich bis heute, wenn die Tiere anständig gehalten werden, warum nicht, wenn das jemand meint, er braucht jetzt das. Und das hat dann geändert. Heute tun wir sehr stark Vegetarismus propagieren. Die Aufdecken von Missständen haben auch den Zweck, den Fleischkonsumenten immer wieder vor Augen zu führen, Appetit verderben praktisch. Und das zahlt sich aus. Also ich tägliche Post weiss ich, dass immer bei jedem, auch bei dieser Sendung jetzt, wieder, jedes Mal, wenn etwas kommt, wird wieder ein paar Leute erreichen, die mir dann schreiben, jetzt hat es gegangen, jetzt essen das ich kein Fleisch mehr. Und es ist irgendwie traurig, dass das im Rechtsstaat und in der Demokratie so ein Boykott muss, die letzte Chance ist, aber es ist einfach Realität.
Etwas, was ich ganz irgendwie lustig gefunden habe in Ihren Broschüren, da vertreten Sie auch die vegetarische Ernährung für Hunde.
Ja, wissen Sie, Tierfutter.
Das ist doch irgendwie schon etwas Unnatürliches,
nein,
oder?
Nein, ja, ich tue Ihnen das gerade erklären. Grundsätzlich ist es so, dass Tierfutter ein sehr grosser Markt ist, wo natürlich unmittelbar die Tierfabriken unterstützt, weil das ist ja dann das billigste und das schlechteste.
Gut, die Ideologie, die dahinter ist, die kennen wir.
Und aber bei den Hunden ist es so, ich habe das eigentlich am Anfang auch absurd gefunden, also Hund stellt man sich vor als Wolf, als Fleischfresser. Das ist Theorie. In der Praxis zeigt, wie auch immer, das Gegenteil, dass es tatsächlich möglich ist, Hunde
mit
nicht nur möglich
zu ernähren.
Ja, Gemüse, alles, ja, was man, aber grundsätzlich fleischlos, dass das nicht nur möglich ist, sondern sogar sehr gesund für Tiere. Und das haben nun viele Leute ausprobiert, ich habe lange recherchiert. Das ist für mich auch überraschend, aber das ist eine Tatsache. Und das ist auch, kommt sehr vielen Tierschützern entgegen. Sehr viele Tierschützer haben grosse Probleme, innere Widersprüche, selber kein Fleisch zu essen und dann müssen eigentlich ihres Tier mit Tierfabrikfleisch füttern.
Gut, wir haben vorhin von Ihrer Spiritualität geredet oder vom Meditieren auch. Möglicherweise hat der nächste Musikwunsch etwas damit zu tun. Vivaldi, ein Ausschnitt aus dem Winter von der 4 Jahreszeiten.
Thank you.
DRS3 Fokus. Gast ist heute der Erwin Kessler, radikaler Tierschützer und Aktivist. Ich will ganz kurz nochmal zurückkommen, ja, oder vielleicht auch nicht ganz kurz, auf die Militanz von Ihnen. Ich habe so in den letzten Tagen natürlich überall den Namen Erwin Kessler fallen lassen und habe mal geschaut, was passiert. Und zwar bei Leuten, die jetzt also mit der Tierlobby oder Schweinefabrik oder so nichts zu tun haben. Und da ist, die haben eigentlich alle gesagt, oh, der Kessler, Jesus, ja, da hast du ja sowieso gerade einen Prozess am Hals und ja, nein, also das kann ich nicht mehr hören. Und überhaupt, der hat Stellung genommen gegen das Antirassismusgesetz. Macht Ihnen das nicht zu schaffen oder gibt Ihnen das nicht zu denken, dass das könnte kontraproduktiv sein, eben doch?
Ich denke schon über das nach, und ich will ja auch etwas erreichen. Es ist mir letztlich nicht gleich, wenn ich jetzt die ganze Öffentlichkeit so vor den Kopf stoße, dass mir niemand mehr kann verstehen. Das will ich nicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann ich mich auch nicht einfach opportunistisch nach dem richten, was die Leute gerne würden hören. Es ist ein ermüdendes Thema. Schauen Sie, wir haben schon Politiker gesagt, man soll das Thema fallen lassen, das bringe ich keine Wähler mehr. Das kann ein Politiker sagen. Solange die Tierleiden weitergeht, gibt es nichts anderes. Ich muss einfach alle Schachzüge und Tricks ausdenken, dass ich es wieder in die Medien bringen kann. Das ist ermüdend. Das ermüdet die Journalisten, einen Teil von der Öffentlichkeit. Das ist schon klar, mit dem muss ich kämpfen. Ja, aber soll ich jetzt einfach, weil man die Nase voll hat von dem Thema, aufhören? Es gibt andere Themen. Das ist noch ein Ostkonflikt, da mag ich auch nicht mehr hören. Also der Konflikt geht eben weiter. Nur das ist ja nicht das Wichtigste im Leben, immer Neuigkeiten anrennen. Das ist ein mühsames Thema. Vor allem auch mühsam, weil ich immer mehr Konsumenten anspreche. Wo ich früher, da sagt man einfach nur den Bundesrat und die Tierquäler kritisiert habe und so. Da hat Menge genüsslich zugelassen und vielleicht denkt, ja, der sagt es mal am Bundesrat und so weiter. Unbetroffen. Und jetzt, wo wir stärker auf unsere Konsumenten richtet, wird die Abwehr natürlich auch grösser. Also, da ist ja jeder selber in der Verantwortung aufgerufen, etwas zu tun, seine Ernährungsgewohnheiten, Einkaufsgewohnheiten zu ändern. Und dann werden natürlich leicht Sachen, die Gewohnheit ändern, ist ja etwas vom Mühsamsten, was es überhaupt gibt. Und,
es ist vor allem auch darum mühsam, weil man die Sachen gar nicht zur Verfügung hat.
Man braucht ja nicht unbedingt Fleisch. Also, darum sage ich eben heute auch nicht immer nur Freilandfleisch, sondern primär mal weniger Fleisch überhaupt. Aber, und dann, wenn man sich so selber betroffen ist, kommt man natürlich, dann sucht man natürlich Gründe, ja, der das da predigt, an dem etwas rumzuflicken, und der ist ja selber, hat er Lederschuhe an und weiss ich was. Das ist der normale Verdrängungsmechanismus, da muss man es weniger ernst nehmen. Also das spielt
also
natürlich
ein Abwehrmechanismus
sehr stark mit.
Etwas ändern.
Und dann ein anderer, zweiter Aspekt ist, dass Leute einfach meine Methode kritisieren, die sie selber gar nicht besser versucht haben. Also es ist natürlich immer leicht, andere kritisieren, es selber besser zu machen. Ich sage, so, an dem Tag, wo der kommt, der es besser macht, tue ich mit Genuss zurücktreten und mich mit meinem Garten widmen. Also ich kann auch ohne Tierschutz leben. Aber der soll mal kommen. Tatsache ist, dass ich sehr grossen Erfolg habe. Das kann man einfach nicht abstreiten. Und das ist jetzt nur mal mein Weg. Ob es noch einen dritten gibt, der diplomatische hat sich nicht bewährt. Der von der traditionellen Tierschutzverein, das muss man mal sagen. Und ob es noch einen dritten Weg gibt, einen besseren, wenn die Person kommt und das macht, dann bin ich froh. Ich warte aber. Ich warte vergeblich bis heute, dass sonst noch irgendjemand sich so vehement auf seine Art einsetzt.
Mhm. Auf einen Punkt sind Sie jetzt gar nicht eingegangen. Das ist Ihr Auftreten gegen das Antirassismusgesetz. Da muss ich sagen, das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Ich habe Mechanismen von diesem Staat kennengelernt. In unserer Auseinandersetzung mit dem Fürst von Liechtenstein hat der Staat Liechtenstein ein altes Anti-Nazi-Gesetz ausgraben, verstaubt, das nie mehr angewendet worden ist seit dem Zweiten Weltkrieg gegen uns Tierschützer, um Flugblätter einzuziehen. Mit irgendwie wegen Formalitäten, Drucker sei nicht angegeben gewesen. Da hat man grosse Mengen von Flugblättern, wo man sonst nichts hat können der Staat nichts hat können daran machen. Flugblätter für den ist immer noch erlaubt. Eingezogen und vernichtet.
Ich was hat jetzt das mit dem Antirassismusgesetz zu tun?
Und ich habe vorausgesehen, dass das Antirassismusgesetz gefährlich wird für Tierschützer. Dass es wahrscheinlich gar nie zur Anwendung kommt, es sei denn, praktisch, man entsinnt sich, da haben wir doch noch das Antirassismusgesetz, dass man das auch gegen Tierschützer einsetzen kann, wenn man Stierkämpfe kritisiert mit starken Tönen oder eben auch das Schächten. Und die Prophezeiung ist eingetreten. Ich bin einer der Ersten, der in Clinch kommt mit dem Antirassismusgesetz.
Also das ist jetzt ein bisschen eine komische Schilderung von dieser Situation, weil so viel ich weiß, haben ja Sie darauf bestanden, dass das muss abgeklärt werden, ob Ihre Aussagen
gegen das Antirassismusgesetz. In zweiter Linie. Ja. Erstens mal ist das...
Sie haben sich, glaube ich, selber angezeigt,
ja, aber
oder?
Erst später angefangen hat es, dass wir die Luzerner neuesten Nachrichten ein ganz schlimm rassistisches Verhalten vorgeworfen hat, ich das eingeklagt habe, und die sind geschützt worden. Und dann habe ich gesagt, wenn die das ungestraft dürfen, mir ein Delikt vor, ein schweres Delikt, Rassismus verurteile ich strengstens, und das ist ein Delikt, ist auch richtig, dass es an sich verboten ist, nur, kommt nur darauf an, wie, mit einem gefährlichen Gummiartikel. Ich habe mich eigentlich gegen das gewehrt, nicht dagegen, dass man an sich Rassismus bekämpft. Wenn das, die das dürfen, dann habe ich gesagt, dann will ich das in einem Strafverfahren abgeklärt haben. Nicht einfach so zivilgerichtlich, die dürfen das. Normalerweise darf man niemandem ein Delikt vorwerfen, wenn er nicht strafrechtlich verurteilt wird. Und ich bin überzeugt, das Strafverfahren muss eingestellt werden oder zum Beispiel in einem Freispruch
enden. Eben, weil das Antirassismus ja nicht dazu da ist, zu verbieten, dass man zum Beispiel gewisse religiöse Praktiken kritisiert.
Ja, aber trotzdem wird es gemacht. Alle dürfen das jetzt. Und das ist einmal vor dem Zivilgericht
mal geschützt worden. Sie haben ja selber gesagt, Sie sind überzeugt, dass Sie am Schluss eben freigesprochen werden, dass Sie nicht gegen das Antirassismusgesetz verstoßen haben, weil das Antirassismusgesetz ja eben nicht sich gegen Kritik richtet, oder? Wieso haben Sie dann gegen das Gesetz Stellung genommen?
Weil ich gewusst habe, dass eben das Nazi-Gesetz, das Liechtensteinische, wäre auch nicht gegen Tierschützer gedacht gewesen, aber der Staat, und ich habe natürlich den Staat, die staatliche Bürokratie als Feind von mir, das muss man auch mal realisieren, weil der Staat hat versagt im Tierschutzvollzug und ist jetzt quasi von mir auf die Anklagebank gesetzt werden. Darum habe ich die ganzen staatlichen Institutionen.
Also am besten sollte der Staat eigentlich überhaupt keine Gesetze mehr erlassen, weil die könnten sich ja alle irgendwie gegen den Erwin Kessler richten.
Nein, ich kämpfe ja nicht alle Gesetzesvorlagen, aber das Antirassismusgesetz, das habe ich jetzt schon. Das habe ich jetzt als gefährlich angeschaut.
Da sind Sie an der Seite mit denen, die Sie sonst bekämpfen, also
das
mit
den
sehr
Seite.
Konservativen Kräften, die gleichzeitig auch für traditionelle
Tierhaltung
sind. Ja, wissen
Sie, ich betreibe keine Parteipolitik, es ist mir gleich aus welchem Winkel das etwas kommt. Mir geht es darum, ist das sachlich gerechtfertigt. Und geht mich nicht, ob ich mich jetzt irgendwie in der Partei verbrüder. Ich mache mich abwechslungsweise mit an jeder Partei mal verfinden, weil ich suche nicht. Ich vom rot-grünen Sauhund bis zum Nazi bin ich einfach alles. Weil das ist eben gerade der Ausfluss von Sachpolitik. Ich schaue, was ist eine Sachvorlage, nicht aus welchem. Das ist billige Parteipolitik, da wird etwas bekämpft, nur weil es vom anderen Ecke kommt. Das mache ich eben gerade nicht. Und das Antirassismusgesetz, ob es zum Freispruch, wenn es nach rechten Dingen zu und her geht, müsste zum Freispruch kommen. Ich ziehe das bis vor Bundesgericht, wenn es nötig ist. Oder sogar bis auf Straßburg. Das habe ich mir
vorgenommen. Ich glaube, das werden Sie nicht müssen, weil wenn es nach dem Gesetz geht, dann ist das nicht rassistisch, wenn man zum Beispiel eben die Schächtung kritisiert. Aber
das gut, werden wir eben sehen.
Das werden wir dann sehen. Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen möchte. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie sich immer mehr in Ihrem Tierschutzgedanken an Konsumentinnen und Konsumenten richten. Mhm. Was sollen denn die tun?
Also grundsätzlich muss man realisieren, dass Fleisch ein Genussmittel ist und nicht ein Lebensmittel. Also je weniger dass man von dem isst, umso gesünder. Das ist, kann ich jetzt nicht in aller Breite ausführen, aber das ist heute eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Und wer aber Fleisch so gern hat, dass er das nicht will, darauf verzichten, der soll sich, meine ich, um Freilandfleisch bemühen. Also Kalkfleisch, Fidelio Freilandfleisch, Natura Beef. Das sind die drei, die wir empfehlen. Und dann muss er sich halt auch die Mühe nehmen, wenn er es nicht gerade im nächsten Laden überkommt. Das ist manchmal schwierig, das haben Sie schon gesagt. Aber man muss sich bewusst sein, es ist nichts Notwendiges. Und wenn man es nicht überkommt, soll man verzichten, vor allem auch in den Restaurants. Es gibt ja heute praktisch jedem rechten Restaurant vegetarisches Menü, mindestens auf Verlangen, wenn es nicht auf der Menükarte ist, sodass es heute ein leicht ist, darauf verzichten. Und das ist eigentlich meine Empfehlung, nur Fleisch, wenn es muss sein, wenn man wirklich Freude an Fleisch überkommt. Muss ich auch realisieren, dass in den letzten 2-3 Jahren die vegetarische Ernährung sich so stark ausbreitet hat, dass es wirklich ein ganz breites Angebot hat. Mhm. Seit dem 1. Januar sogar im Speiswagen. Also von dort her ist niemand mehr gezwungen zum Fleisch essen, damit er überhaupt etwas Rechtes zu essen hat.
Aber das ist ja nicht eigentlich ihr Ziel, oder? Ihr Ziel wäre ja, dass die Tiere anständig gehalten werden. Nicht, dass niemand mehr Fleisch isst und es die Tiere gar nicht mehr gibt.
Es ist eben eine ziemliche Illusion und darum ist das Beste, was man kann. Und man wird, Konsumenten werden ja auch schamlos betrogen, immer mit Freilandeier, mit Naturafleisch und undefinierbaren Sachen. Und auch im Interesse eben von der Volksgesundheit, das muss man, gehört eben auch dazu. VGT ist ja nicht eine Tierschutzorganisation, sondern auch eine Konsumentenschutzorganisation. Und das ist einfach meine Empfehlung, Sie haben mich nach meiner Empfehlung gefragt. Zuerst meine ich eben, das Wichtigste wäre mal quantitativ den Fleischkonsum einschränken auf eigentlich vielleicht 1, 2, höchstens 3 Mal pro Woche. Das wäre vernünftig. Und,
und aber auch wenn ich nur 2-3 Mal Fleisch esse,
und dann das, aber Freilandfleisch, dann spielt auch der Preis keine Rolle.
Aber dann muss ich zum Beispiel von der Krag 5 Kilo bestellen. Und,
Tiefkühler?
Ja, dann muss ich die Tiefkühler, aber ich kann nicht 5 Kilo Kalb und 5 Kilo Sau und 5 Kilo Rind in meinem Tiefkühler haben. Wäre es denn nicht auch ein Ziel, das man mal müsste verfolgen, dass das Fleisch verfügbarer wird? Also, dass man das kann kaufen,
ja,
wie normales Fleisch auch?
Das ist wünschbar, aber wir sind ja nicht eine Fleischvermarktungsorganisation. Hingegen Naturabeif kommen sie ja jetzt im Coop, im Bell über. Also, da hat man schon heute, das wird immer leichter zugänglich.
Und das sind Tiere, die anständig gehalten werden und auch keinen Transportweg, bis sie geschlachtet werden, haben, also keine grossen.
Es sind immer Kompromisse dabei. Es sind immer Kompromisse dabei. Das ist auch der Grund, dass ich eigentlich die Reduktion überhaupt vom Fleischkonsum an erster Stelle erwähne. Auch viele Naturabeif, die werden im konventionellen Schlachthof geschlachtet, das muss man schon sehen. Und auch die Transporte sind nicht immer so hervorragend bei diesen Freilandtieren. Mhm. Freilandbullen zum Beispiel werden auf die übliche brutale Art geschlachtet, mit vollem Bewusstsein an den Füßen aufgehängt
und nicht verschossen, wie bei Ihnen daheim. Noch ein ganz kurzer Satz. Ja. Was machen Sie, wenn Sie mal nicht mehr tierschützerisch tätig sind? Nehmen wir an, es wäre jetzt alles so, wie es sollte sein. Was würden Sie dann machen?
Das ist für mich kein Problem. Ich habe so viel Interesse, dass ich in der Kürze etwas anderes finde. Also rein, dass es mir nicht langweilig ist, brauche ich überhaupt keinen Tierschutz. Ich habe in meinem Leben schon sehr viel gemacht. Ich bin auch ein Mensch, der kann mal etwas abschliessen, etwas Neues anfangen.
Erwin Kressler, herzlichen Dank für das Gespräch.